Barmherzigkeit, Zeit verschenken. Zusammen lachen, neues Denken. Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein. Barmherzig sein heißt Schweres tragen, zusammen weinen, schweigen wagen. Was lindert die Not? Jedes Wort ist zu viel. Ich umarme dich still. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu vertrauen. Wer geht nun den Schritt? Das allein braucht schon Mut, doch Versöhnung tut gut. Barmherzig sein heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit vertreiben. Wer tritt dafür ein? Jeder, der etwas sieht und Barmherzigkeit liebt. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen und willkommen zum Gottesdienst am ersten Advent. Die Eva hat schon gerade gesagt, es kam jetzt wieder logischerweise Änderungen, was Gottesdienst und Veranstaltungen betrifft, nur noch komplett mit Maske. Nach aktuellem Stand wird alles wie im Moment stattfinden, also Gebetskreis, Bibelstunde, Hauskreis und so weiter, aber eben mit dem veränderten Hygienekonzept. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt, im Namen Gottes des Sohnes, der uns erlöst hat und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit diesem Bibelvers starten wir in die Adventszeit, in die erste Adventswoche. Gott möchte zu uns kommen, Jesus möchte zu uns kommen. Wir werden nachher in der Predigt auch noch einiges dazu hören. Ich habe den Vorteil, ich habe es schon mal gehört, ich weiß, was kommt. Deswegen kann ich das sagen. Und das ist meine Überleitung. Heute ist Patrick Frank unter uns. Unser neuer Inspektor, wer die Einführung in Bad Blankenburg mitverfolgt hat am Bildschirm oder mit uns dort war, der hat ihn schon mal gesehen. Soweit ich mich erinnere, zumindest in meiner Amtszeit warst du noch nie hier.
Ich war noch nie hier.
Ich bin schon öfter, also die Autobahn, die A4 kenne ich gut.
Ja.
Ja,
genau.
Und euren Hügel da im Hintergrund habe ich wahrscheinlich auch schon öfters gesehen.
Genau. Ja, das ist der da drüber, das ist der andere. Wir haben zwei von denen schönen, genau.
Aber hier war
Genau. Dadurch ganz herzlich willkommen. Ich habe mit Patrick ausgemacht, er erzählt uns ein paar Dinge und ich stelle mir ein paar Fragen dazu. Patrick, wo sind denn deine Wurzeln? Wo kommst du her?
Ich könnte jetzt was anderes erzählen, gell?
Familiär. Gut. Echt? Schweinerei? Dann sag doch was. Ha, und du bist ohne Maske. Schäm dich. So, jetzt müsst ihr gehen.
So, bin ich jetzt da, ja? Jetzt bin ich da. Gut.
Genau, immer reklamieren, wenn der Markus hier. Vorher hatte ich einen Techniker im ersten Gottesdienst, im zweiten muss ich laufen.
Also, ich bin Schwab. Und ich könnte jetzt mit ein paar bekannte Vorfahren strunzen, aber das lassen wir mal sein. Aufgewachsen in geboren in Brackenheim bei Heilbronn, aufgewachsen in Wilhelmsdorf in Oberschwaben, kurz vorm Bodensee.
Und dann hast du ja aber eine spannende Karriere hinter dir. Du bist ja nicht. Ja, sagen wir mal so, der Patrick ist ein weit gereister Mensch.
Ja,
er ist wirklich in der Welt rumgekommen und Du hast ja schon einige Stationen so. Erzähl uns mal zwei Takte.
Also ich war direkt nach dem Abitur ein halbes Jahr in Neuseeland auf Kurzbibelschule, kam dann zum Zivildienst wieder nach Deutschland, habe ein bisschen studiert und war dann ein gutes halbes Jahr in Israel, habe mir dort eine Frau geangelt, eine Pfälzerin. Und dann später war ich erst 3,5 Jahre in Neuseeland. Und dann noch etwas später, knapp 2,5 Jahre in Brasilien. Naja, und jetzt bis vor 5 Jahren dann 5 Jahre in der Pfalz und jetzt in Thüringen, ja.
Also ein Arktis fällt noch in deiner Sammlung, dann bist du fast rum auf der Welt.
Ja, in Afrika war ich auch noch nicht.
Ach so, stimmt. Afrika gibt es auch noch.
Ja? Der Kontinent fehlt auch
noch. Genau, fehlt noch. Afrika kriegt man noch hin.
Auf den Kanaren war ich schon mal eine Woche, aber die zählen nicht so wirklich zu Afrika.
Nee, das gilt nicht. Und dann kommst du aus der großen, weiten Welt und landest im TGB in Thüringen.
Ja.
Wie kommt man da hin?
Ich könnte sagen über die A4. Aber nein, ich habe vor 5, 6 Jahren eine neue Stelle gebraucht, weil es in der Pfalz einfach nicht mehr weiterging. Und es ist ja bis heute so, es gibt genug Stellen in Deutschland für Prediger oder Ähnliche, aber es sollte eine sein, die passt. Und in Erfurt hat es gepasst, an anderen Orten offensichtlich nicht so und deshalb bin ich nach Erfurt, ja.
Schön. Ja. Jetzt mal noch 2, 3 Dinge persönlich. Dein Lieblingsessen?
Linse und Spätzle und Säudewürstle. Also Linsen mit Spätzle und Wiener, wie das außerhalb im Schwabenländle heißt.
Genau. Dein Lieblingseis?
Alles mit Frucht. Heidelbeer, Mango, Zitrone, sonst was.
Ja. Also alles, was noch was schmeckt.
Genau. Ja,
genau. Genau. Ich habe dich auf der Predigertage, da hatten wir einen ganzen Abend, da haben wir uns gegenseitig nur Witze erzählt. Was ist denn dein Lieblingswitz?
Ich bin am Überlegen, ob ich den gleichen nochmal erzählen soll wie gerade schon oder ob ich euch zu lieben Neuen rauskusteln soll.
Die Obermasse.
Also, ich kommt ein Busfahrer und ein Prediger gleichzeitig am Himmelstor an bei Petrus. Und aus irgendeinem Grund nimmt er den Busfahrer zuerst dran und lässt den Prediger warten. Und der versteht es nicht. Woher auch? Ja? Also, hallo, ich bin hier im Auftrag Gottes unterwegs gewesen, mein ganzes Leben. Dieser Busfahrer, der war zufällig, kommt er aus meinem Nest, ich weiß, der hatte mit Gott nichts am Hut. Und jetzt darf der zuerst hier und dann erst ich, sagt Petrus, naja, wenn du gepredigt hast, sind die Leute eingeschlafen. Wenn der mit seinem Bus gefahren ist, haben die Leute angefangen zu beten.
Damit sind wir dann wieder beim Thema. Ja. Wenn du Bibel liest, was ist so dein Lieblingsbuch, wo du sagst, das schlage ich immer sehr gern auf?
Also ich schlage fast die meisten gerne auf, aber das, wo ich mich schon sehr intensiv damit befasst habe und auch immer wieder gern hingehe, ist wirklich die Offenbarung. Die 3,5 Jahre in Neuseeland hatte ich eigentlich nur damit zu tun und insofern bin ich da doch recht vertraut damit. Aber auch ansonsten, was weiß ich, das Hohelied lese ich auch sehr gern, ehrlich gesagt. Das sind doch recht schöne Dinge, die da zu lesen sind. Und ansonsten von vorne bis hinten fast alles.
Gibt es irgendeinen Bibelvers, wo du sagst, der hat mich in letzter Zeit besonders begleitet oder hat bei mir besondere Bedeutung gewonnen?
Ja, mir wurde jetzt gerade die letzte Woche nochmal der Monatsspruch für November bedeutsam. Aus dem 2. Thessalonicher Brief, da schreibt Paulus, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Und das sind beides Dinge, die mir wichtig sind in meinem theologischen Denken, aber auch in meinem Leben als Christ. Die Liebe Gottes, die ich natürlich weitergeben will, das ist überhaupt nicht die Frage, aber die ja zuerst mal bei mir ankommen muss. Und deshalb dieses, ich richte mich darauf aus. So wie die Sonnenblume sich auf den Stand der Sonne ausrichtet, um möglichst viel davon abzukriegen, so richte ich mich auf die Liebe Gottes aus. Also, so würde ich mich gern auf die Liebe Gottes ausrichten. Und genauso dieses Warten auf Christus, das ist mir in den letzten Jahren doch zunehmend bedeutsam geworden, damit zu rechnen. Jesus kommt wieder. Und wenn ich diese Perspektive nicht habe, dann ist mein ganzer Glaube eigentlich am Ende hohl und inhaltsleer. Und deshalb ist mir das so, ja, fiel mir dieser Monatsspruch so auf, mich der Liebe Gottes aussetzen und aus dieser Liebe heraus auf ihn warten können, mit ihm rechnen zu können, das ist mir zentral. Ja.
Vielen Dank. Nach dem Lied, das Frauke und Eva noch für uns bereit haben, dann mehr.
Für uns, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in zufrieden, nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Gott wurde arm für uns, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Gott ließ uns nicht laufen, kommt und hört den Freudenton. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Mensch genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. Gott wurde arm für uns. Damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde, unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns.
Ich habe für diese Predigt einen Text aus der Offenbarung mitgebracht. Und man könnte natürlich meinen, euer neuer Inspektor habe so eine Neigung zum Thema Endzeit und so. Warum soll man auch sonst am ersten Advent ausgerechnet über einen Offenbarungstext predigen wollen? Und ich weiß nicht, ob Markus euch das erzählt hat, aber ich habe ja gerade erst die Prediger bei der Predigertagung mit der Offenbarung gelangweilt. Kann ich nichts anders? Nein, es liegt tatsächlich an der Jahreszeit und an dem, was jetzt zum Anfang des neuen Kirchenjahres einfach vorgesehen ist. Der Text aus der Offenbarung ist ein regulärer Predigtext für den ersten Advent. Es ist allerdings schon so, ich mag die Offenbarung und ich bin fasziniert von dem, wie dort auch Gottes Zukunftsaussichten für seine Leute beschrieben sind. Und noch viel mehr davon, was diese Zukunftsaussichten für uns hier und heute bedeuten, wenn wir sie ernst nehmen. Ich kann allerdings gut nachvollziehen, dass vielen die Offenbarung reichlich seltsam vorkommt. Abgehoben, völlig unverständlich. Und sie ist wirklich auch nicht ganz zu durchdringen. Auch die begabtesten Ausleger müssen an vielen Stellen anerkennen, keine Ahnung zu haben, was dort eigentlich gemeint ist. Das Buch ist über weite Strecken ein großes Rätsel. Und ich glaube, man sollte sich deshalb auch nicht an allzu vielen Details festbeißen, sondern sich auf das Gesamte einlassen, das als Ganzes, glaube ich, erstaunlich klar ist. Ich glaube, die Offenbarung ist im Grunde genommen eine ausführlich und fantasievoll erzählte Version eines Gleichnisses, das Jesus erzählt und das er dann mit den Worten beschließt: Ihr sollt ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Davon, wie dieses Bereitsein aussehen könnte, handeln unter anderem die sieben Sendschreiben. Briefe an sieben Gemeinden, die in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus tatsächlich im Südwesten der heutigen Türkei existiert haben. Real existierende Gemeinden, denen der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Christus was zu sagen hat. Und es hat nicht lange gedauert, da war die Christenheit der Überzeugung, dass das, was er diesen sieben Gemeinden zu sagen hat, eigentlich für alle von Bedeutung war. Eigentlich dürften sich in diesen Briefen, wenn sie nur bereit sind, darauf zu hören, die meisten Christen wiederfinden. Wer sich darauf einlässt, der kann darin erleben, dass Christus bis heute seiner Gemeinde Entscheidendes zu sagen hat. Nicht umsonst enthält jedes dieser sieben Sendschreiben am Ende diesen einen Satz: Wer ein Ohr hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Oder in meinen eigenen Worten, etwas freier, aber dadurch vielleicht auch wieder etwas genauer im Sinn: Wer auch nur ein Ohr hat, sollte auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich lade uns ein, dass wir genau das jetzt tun. Darauf hören, was der Geist uns sagt. Und das würde ich wirklich hoffen, dass ihr nicht einfach nur mich jetzt meine Ideen über diesen Text vortragen hört, sondern dass ihr tatsächlich hört, was der Geist Gottes euch zu sagen hat, ganz persönlich, vielleicht auch als Gemeinde insgesamt. Ich lese aus der Offenbarung, dem 3. Kapitel, die Verse 14 bis 22. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea: So spricht der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne deine Werke und dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Aber weil du lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Dabei siehst du nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Damit du reich wirst, rate ich dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert wurde. Nimm weiße Kleider, die du anziehen kannst, damit du dich nicht wegen deiner Nacktheit schämen musst. Damit du sehen kannst, nimm Augensalbe, mit der du deine Augen behandeln kannst. Die, die ich liebe, weise ich zurecht und züchtige ich. Darum sei eifrig und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich durchgehalten und den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer auch nur ein Ohr hat, sollte auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Zumindest ein Satz oder zwei Sätze aus diesem Text sind euch wahrscheinlich vertraut, aber wahrscheinlich eher in der Luther-Übersetzung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Generationen von Predigern haben diese Sätze schon genutzt, um zum Glauben einzuladen. Sie haben gesagt: Jesus steht vor deiner Herzenstür. Willst du ihn nicht reinlassen? Willst du ihn nicht einladen, in dein Leben zu kommen? Willst du dich nicht ihm anvertrauen und Christ werden? Und dann haben sich nicht wenige einladen lassen. Gott sei Dank haben sie sich einladen lassen. Gott sei Dank, dass Gott auch dann in der Lage ist, Menschen anzusprechen und zu sich zu ziehen, wenn die Prediger den biblischen Text offensichtlich missverstehen. Es ist natürlich richtig. Jesus bittet hier um Einlass im Leben von Menschen. Er tut das ganz grundsätzlich. Er bittet um Einlass im Leben von Menschen, die ihn bisher nicht kannten und die, wenn sie sich ihm öffnen, auch damit rechnen können, dass er eintritt. Und es ist durchaus theoretisch jedenfalls denkbar, dass Jesus hier im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea auch einen anderen Text zitiert vielleicht, einen, den wir heute nicht mehr kennen, in dem aber dieses Bild vom vor der Tür stehenden Jesus als Einladung gemeint ist, dann noch nicht Christen. Also im evangelistischen Sinn, ich stehe vor deiner Tür, lass mich bitte rein. Nur, wenn das so wäre, dann würde das noch viel deutlicher unterstreichen, dass es hier um was anderes geht. Dass es hier nämlich um eine christliche Gemeinde geht, bei der Jesus vor der Tür steht und um Einlass bitten muss. Man kann das hier nicht deutlich genug betonen. Jesus wendet sich an eine Gemeinde, in der er außen vor ist. In der er vor der Tür steht und darauf wartet, dass man ihn wieder reinlässt. Ich musste an eine Geschichte denken, vielleicht ist die Ihnen auch bekannt. Die geht so oder ähnlich. Da kam eines Sonntags ein Cowboy zu Beginn des Gottesdienstes in eine Kirche. Der Cowboy war sauber, auch seine Kleider waren sauber. Er trug Jeans, ein Denimhemd und abgetragene löchrige Stiefel. In der Hand einen verschlissenen alten Hut und eine ebenso verschlissene Bibel mit Eselsohren. Diese Kirche befand sich in einem exklusiven Stadtviertel. Es war die beeindruckendste Kirche, die dieser Cowboy jemals gesehen hatte. Alle, die dort zur Kirche gingen, trugen teure Kleider und kostbaren Schmuck. Und als er sich dann auf einen Platz setzte, rückten die anderen Leute von ihm weg. Keiner begrüßte ihn, sprach ihn an oder hieß ihn willkommen. Alle waren offensichtlich schockiert von seinem Äußeren und versuchten nicht, das zu verbergen. Nach dem Gottesdienst, als der alte Cowboy die Kirche verließ, kam der Prediger auf ihn zu und bat ihn, ihm einen Gefallen zu tun. Bevor Sie wieder hierher kommen, sagte er, sprechen Sie doch bitte mal mit Gott und fragen Sie ihn, was seiner Meinung nach eine angebrachte Kleidung sei für einen Gottesdienst für Anbetung in der Kirche. Der alte Cowboy sicherte dem Prediger zu, dass er genau das tun würde, und dann erschien er am nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst, wieder in der gleichen Aufmachung wie zuvor. Wieder die gleiche Geschichte, vollständig ignoriert und gemieden. Nur der Prediger kommt auf ihn zu und sagt, ich erinnere mich, Sie doch gebeten zu haben, dass Sie mit Gott reden sollten, bevor Sie wieder zu unserer Kirche kämen. Das habe ich getan, sagt der alte Cowboy. Und was hat Gott auf Ihre Frage geantwortet, fragt der Prediger. Nun, Gott sagte mir, er hätte keine Ahnung, was ich anziehen solle. Er sagt, er sei noch nie in dieser Kirche gewesen. Genau das ist die Situation, die dieser Predigttext beschreibt. Da ist eine Gemeinde, die ihren wirtschaftlichen und zahlenmäßigen Status verwechselt mit Gottes Segen. Eine Gemeinde, die sich für reich hält und wohl auch Geld hat im Überfluss. Aber der es am wesentlichsten fehlt. Am klaren Blick auf ihr eigenes Elend, die eigene geistliche Blindheit und Armut, auf die erbärmliche eigene Nacktheit, die der ganze protzige Prunk auch nicht ansatzweise überdecken kann. Diese Gemeinde ist wie der Kaiser im Märchen, der sich für aufs Feinste geschmückt und gekleidet hält, und doch nichts weiter ist als das erbärmliche Opfer seines eigenen Größenwahns, der nicht mal mehr die eigene Nacktheit erkennen kann. Ihnen fehlt die Substanz, dieser Gemeinde fehlt die Gegenwart des Auferstandenen. Der aber spricht sie an. der gibt sie nicht verloren. Der findet genau deshalb sehr direkte Worte. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Dabei siehst du nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Es ist schon interessant, dass sich die Christenheit zu fast allen Epochen der Kirchengeschichte darin nur zu deutlich wiedererkannt hat. Und dass sie trotzdem kaum Taten hat folgen lassen. Uns Menschen ist offenbar das Äußerliche, das scheinbar Offensichtliche zu wichtig. Lieber pflegen wir die Fassade als die Substanz. Jesus aber hat an unseren Hochglanzfassaden keinerlei Interesse. Ich musste an ein Lied von Manfred Siebald denken, der das mal so in Worte gefasst hat: Womit wir voreinander prahlen, das bringt uns alles doch vor Gott nicht weit. Durch unsere glatten Schalen aus Titeln und aus Zahlen schaut er in unsere Einsamkeit. Jesus sieht, wie es wirklich aussieht in uns. Er sieht unser Versagen, er sieht unsere Unsicherheit, er sieht uns mitten ins Herz. Und da sieht er unsere Angst, nicht mehr geliebt zu werden, unsere Angst, uns am Ende selbst nicht mehr liebenswert zu finden. Jesus kennt uns. Er kennt uns durch und durch. Und genau deshalb kann er uns eben die wirklich passende Medizin verordnen, weil er unsere Krankheit kennt. Und die Medizin heißt Umkehr oder Buße. Die Medizin ist das Eingeständnis, Jesus tatsächlich vor die Tür gesetzt zu haben. Und sich dafür mit oberflächlichem Erfolg zufrieden gegeben zu haben, mit scheinbaren Segnungen Gottes, die doch nur menschliche Prothesen sind für eine Krankheit, die für Gott gar keine ist. Denn Gott hat kein Problem damit, wenn wir es nicht im Griff haben. Gott ist nicht überfordert, wenn wir permanent auf seinen Beistand angewiesen sind. Im Gegenteil, davon geht Gott aus. Das ist eine gesunde Gemeinde, die weiß, dass sie ohne Jesus nichts zustande bringt. Das ist gesund, wenn wir uns nicht auf unsere Hochglanzfassaden verlassen können, sondern auf den Herrn, der uns doch überhaupt erst zu seiner Kirche gemacht hat. Es ist gesund, wenn wir uns unserer eigenen Nacktheit nur zu bewusst sind und uns genau deshalb darauf verlassen, dass wir allein in Jesus geborgen sind. Und bei Jesus können wir ruhig nackt sein. Er kleidet uns in seine Gnade und Barmherzigkeit. Im Text empfiehlt er, weiße Kleider zu haben, sind sie bei ihm. Kaufen sollen wir sie bei ihm. Womit denn? Womit können wir denn überdecken, wie wenig liebenswert wir uns finden? Oder wie hoffnungslos wir in uns selbst vernarrt sind? Wie finden wir raus, aus dem Elend uns um uns selbst drehen zu müssen? Indem wir es wagen, uns selbst und den Rest der Welt mit Gottes Augen zu sehen. indem wir es zulassen, dass Gott uns in unserer Nacktheit sieht und uns gleichzeitig einhüllt in den Mantel seiner Liebe. Aber das zwingt er uns eben nicht auf. Gott drängt sich nicht durch die Tür. Er wartet darauf, dass wir öffnen, dass wir uns vor ihm zeigen, wie wir wirklich sind. Nackt und bloß in einem Lebenshaus, in dem wir verzweifelt versuchen, die Dinge in Ordnung zu bringen und dabei das Chaos nur immer noch größer machen. Da will er hin. Mitten rein in unser Chaos, mitten rein in unsere Schande, von der doch keiner was mitkriegen soll. Da will er hin, wo wir niemanden hinschauen lassen wollen. Weil wir uns so sehr schämen für diese Abgründe aus stolzer Verzweiflung und verzweifeltem Stolz. Jesus sagt: Lasst mich endlich wieder rein. Und steht wenigstens vor mir dazu, erst dann kann ich euch helfen. Steht dazu, dass ihr nichts vorzuweisen habt. Steht dazu, mich zu brauchen, angewiesen zu sein auf meine Gnade und Barmherzigkeit. Wer meint, Gott und Welt beeindrucken zu können oder gar zu müssen, der wird früher oder später feststellen, dass Jesus nicht mehr bei ihm ist. Denn dafür, dass wir mit ihm irgendjemanden beeindrucken, dafür lässt er sich nicht missbrauchen. Vor den Karren lässt er sich nicht spannen. Aber da, wo wir aufhören, Gott und die Welt beeindrucken zu wollen, wo wir uns unserer Bedürftigkeit bewusst sind, wo wir ehrlich werden in unserer Angst, nicht geliebt zu werden, wo wir ihn einladen, weil wir auf seine Gnade angewiesen sind, da öffnet sich die Tür zur echten Begegnung mit Jesus. Die intimste Begegnung, zu der zwei Menschen miteinander in der Lage sind, verlangt es zwangsläufig, dass wir dabei die Hosen runterlassen. Wörtlich. Und wenn ich die Lage nur einigermaßen richtig einschätze, dann tun sich vor allem Frauen häufig deshalb schwer mit dem Sex, weil sie Angst haben, mit Zellulite oder Bauchansatz nicht mehr liebens- oder begehrenswert zu sein. Echte Liebe aber stört sich nicht an solchen Oberflächlichkeiten. Echte Liebe freut sich am Vertrauen und an der Bereitschaft, sich fallen zu lassen in die alles umhüllende Liebe des anderen. Jesus stört sich nicht an unserer geistlichen Schutzbedürftigkeit. Er rechnet damit. Er freut sich an unserem Vertrauen und an unserer Bereitschaft, uns in seine alles umhüllende Liebe fallen zu lassen. Darf er das? Darf er uns sehen, wie wir wirklich sind? Lassen wir ihn rein? Das wäre dann wirklich Advent. Amen.
Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Ziel. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und Wissen sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis. Und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst.
Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Gerechtigkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit.
Macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum Ende bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn, gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Komm, hau, mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint, dein Heiliger Geist uns führe und leit den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.
Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir auch in diesem Advent daran erinnert werden. Du bist der König der Herrlichkeit. Und ich bitte dich, dass ich diesen Advent nutze, meine Herzenstür vielleicht wieder ganz neu, ganz weit aufzumachen. Ich bitte dich, dass wir als Gemeinde es schaffen, die Tür für dich immer offen zu haben. Ich bitte dich, dass du zu mir und zu uns redest. Wo soll ich von dir erzählen? Wo bist du erlebbar? Vielleicht durch mich und mein Handeln. Herr, wir brauchen dich, besonders in dieser Zeit. Ich weiß, das haben wir letztes Jahr zum Advent auch schon gesagt und gedacht. Aber eigentlich ist es gut, dass es immer noch so ist. Wir brauchen dich. Und wir brauchen deine Hoffnung und deine Liebe. Ich brauche sie in mir persönlich. Wir brauchen sie in dieser Gemeinde ganz erlebbar. Und wir brauchen sie in diesem Land. Und Herr, wir sind jeder für sich, aber als Gemeinde zusammen vor dich gekommen in diesem Gottesdienst. Und wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen und so zu dir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch den Liedermacher, Moderator, Theologen Martin Buchholz kennt. Erinnerung am Rande, der hat letztes Jahr mit Dania König eine super Weihnachts-CD herausgebracht. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Nur wenn ihr mal eine gute CD noch sucht für dieses Jahr. Der hat irgendwann zu einem der Lockdowns letztes Jahr, als es Mode war, eine Kerze nach draußen zu stellen und abends auf den Balkon zu gehen, um "Der Mond ist aufgegangen" zu singen, ein Lied geschrieben und hat Künstler, vor allem aus dem christlichen Bereich, zusammengetrommelt. Das heißt, jeder hat für sich zu Hause einen Teil dieses Liedes aufgenommen und hat es veröffentlicht als Hoffnungszeichen. Und es heißt, zünde eine Kerze an, und ich möchte euch Mut machen, in dieser Adventszeit ganz bewusst immer mal wieder eine Kerze anzuzünden und die Stille zu suchen und auszuhalten. Stille ganz für euch allein, dass ihr mit Gott reden könnt, aber dass er mit euch reden kann. Wir üben den Refrain jetzt einmal, damit ihr gleich voll mitsingen könnt. Das ist sehr eingängig, ihr habt das schnell im Ohr. Zünde eine Kerze an, dein Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an, dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhält. Also, das habt ihr schnell drauf.
Zünde eine Kerze an, dein Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an, dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhält. Es leuchtet für die Menschen, die wir lieben, und für alle, die grad einsam sind. Es leuchtet für Gebete, die wir flüstern, für den Funken Mut, der in uns glimmt. Zünde eine Kerze an, dein Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an, dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhält. Es leuchtet für die Menschen, die uns helfen, für die Ärztin und die Pflegerin. Es leuchtet für den Trost, den wir jetzt brauchen, für den Abschied und den Neubeginn. Zünde eine Kerze an, dein Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an, dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhält. Es leuchtet für die Welt an allen Orten, Mailand, Sao Paulo und Madrid. Es leuchtet für die Kraft, die uns verbindet, für den liebevollen nächsten Schritt. Zünde eine Kerze an, dein Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhält. Seht, wie unser Licht die Nacht erhält.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Gott mit euch, bis wir uns irgendwann wiedersehen. Schönen Sonntag noch.